Von unten, das Nachrichtenmagazin aus Radio Helsinki.
Hallo, Thomas begrüßt euch zu Von unten im Gespräch auf Radio Helsinki. Heute widmen wir uns dem Thema Nationalsozialismus und Aufarbeitung in der Familie. Friedemann Derschmidt, Künstler, Filmemacher und Autor des Werkes Sag du es deinem Kinde, schreibt darin: Über die Jahre und nicht ohne die Hilfe einiger kritischer Mitglieder der Familie habe ich herausgefunden, dass in der Großfamilie ein sehr komplexes Gespinst aus Mythen, Legenden und Lügen über die Vergangenheit und die Generationen der Großeltern und Urgroßeltern gewoben worden war. Innerhalb dieses Kokons aus Geschichten wurde mir schrittweise immer klarer, dass viele Familienmitglieder aktive und begeisterte Nazis gewesen sind. Dazu hören wir Ausschnitte aus einer Veranstaltung mit Friedemann Derschmidt, in der er sein Buch »Sag du es deinem Kinde, Nationalsozialismus in der eigenen Familie« vorgestellt hat. Stattgefunden hat das Ganze am 9. Dezember im Container 25 in Wolfsberg in Kooperation mit den Anteaters Against Everything. Die Anteaters verstehen sich als Kollektiv, das seinen Fokus vor allem auch auf antifaschistische Bildungsarbeit legt. Damit wollen sie Erinnerungsarbeit im öffentlichen Raum betreiben und blinde Flecken der österreichischen Aufarbeitungskultur sichtbar machen. In der Sendung werden wir nun hören, wie nationalsozialistische Ideologie bewusst und unbewusst über Generationen in den Familien weitergetragen wird und über den Umgang mit problematischen politischen Verstrickungen der eigenen Familie im und nach dem Nationalsozialismus. Friedemann Derschmidt sieht seine Arbeit auch als eine ironische Reaktion auf die sogenannten rassenhygienischen Vererbungstheorien seines Urgroßvaters, dem namhaften Eugeniker Professor Dr. Heinrich Reichel. Mehr dazu hört ihr nun in der folgenden Sendung. Viel Spaß!
Von unten, das Nachrichtenmagazin aus Radio Helsinki.
Möchten wir uns auf einer etwas allgemeineren Ebene an dieses Thema, nämlich die Aufarbeitung des Nationalsozialismus und die Aufarbeitungskultur dieses Nationalsozialismus in Österreich nähern. Der Diskurs über die Aufarbeitung des Nationalsozialismus in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext ist in Österreich, hat sich langsam entwickelt, aber ist mittlerweile sehr angeregt. Als etwas blinderer Fleck gilt eben die spezifische Aufarbeitung des Nationalsozialismus in der Familie, vor allem auch in der eigenen Familie. In Friedemanns Buch gibt es einen einführenden Artikel von Margit Reiter, die sich eben auch allgemein dieser Thematik nähert. Und diese Margit Reiter stellt ein interessantes, veranschaulichendes, bildliches Konzept dar, wie diese Bereiche gesellschaftliche Aufarbeitung des Nationalsozialismus und Aufarbeitung des Nationalsozialismus in der Familie, die dieses wiedergeben. Und zwar differenziert sie zwischen einerseits dem Lexikon des Nationalsozialismus, darunter fasst sie das historische Faktenwissen, das erarbeitet worden ist über den Nationalsozialismus von Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, von Historiker, Historikerinnen. Und demgegenüber stellt sie das sogenannte Album des Nationalsozialismus. Die bildliche Implikation davon ist dieses Familienalbum, das alle Familien daheim haben, was eine eigene Deutung, Erzählung und Interpretation des Nationalsozialismus erzählt, die sehr emotional aufgeladen ist. Nähern möchten wir uns diesem Thema, bevor ich dann an Friedemann weitergebe, vor allem über das Lexikon. Nämlich dieses, wie bereits erwähnt, diese gesamtgesellschaftliche Aufarbeitung des Nationalsozialismus ist von Beginn an in Österreich sehr umkämpft. Also wir haben von Beginn an diesen Opfermythos von Österreich, der kreiert wurde, als Österreich das erste Opfer von Hitler, das erste Opfer des Nationalsozialismus. Wie sich dann später herausgestellt hat, oder wie die korrekte geschichtliche Darlegung wäre, war es natürlich nicht so, sondern der Nationalsozialismus wurde aus der Mitte der österreichischen Gesellschaft von Beginn an mitgetragen. Dieser Opfermythos hat verschiedene österreichspezifische Prozesse bedingt. Nämlich einerseits, dass sich eine Kultur des Schweigens etabliert hat in Österreich und dass die sogenannte Entnazifizierung sehr schleppend vorangegangen ist und in den Institutionen, die den NS gestützt haben, wie Turnvereine, Kameradschaftsbünde, Singervereine, also dieses Vereinswesen, aber auch die Institutionen des Staates und der neuen Republik im Sektor der Medizin, der Politik oder der Wirtschaft, die sehr schleppend vorangegangen. Und eben dieser Opfermythos, diese Kultur des Schweigens hat sehr viel in diese Richtung verhindert. In Deutschland wird als entscheidendes Moment dieses Beginns eines Bröckchens, dieses Schweigens über die Täterschaft von Deutschland, über die Täterschaft von Österreich, vor allem 1968 und die Protestbewegungen, die sich in diesem Jahr ereignet haben, genannt. Der inhärente Generationenkonflikt vor allem wird hier oft als Beispiel genannt. Die junge Generation fragt die Eltern, wie schaut es mit eurer Involviertheit, mit eurer Kollaboration, Partizipation im Nationalsozialismus aus? Für Österreich stimmt dieser Fakt nur bedingt. Also hier kam es in viel geringerem Ausmaß zu diesem Generationenkonflikt, prinzipiell zu dieser Protestbewegung 68. Entscheidend für Österreich war vor allem die sogenannte Waldheim-Affäre 1986, also 20 Jahre später. Es entbrannte eine hitzige Debatte über die NS-Verstrickungen des damaligen Präsidenten Kurt Waldheim. Also so viel vielleicht ein grober Umriss, wie dieses Lexikon sich entwickelt hat in Österreich. Die Frage, oder wie ich jetzt gerne zu Friedemann, wie ich gerne zu dir überleiten würde, wäre, wie steht es um die Entwicklung dieses Albums, dieser familiären Aufarbeitungsgeschichte? Und inwiefern steht dieses Album mit diesem Lexikon, um jetzt noch immer in dieser bildlichen Sprache zu bleiben, inwiefern sind diese Entwicklungen verbunden? Inwiefern ist das ein Netz?
Nein. Als erstes möchte ich mich einmal bedanken, dass ich da von euch eingeladen bin. Und freue mich, dass so viele gekommen sind. Zur Frage von Album und Lexikon habe ich das also bei der Margit Reiter so verstanden, also dass das Album eher weniger als eine Wissensvermittlung, sondern vielmehr als eine emotionale Maschine gedacht ist. Und das ist ganz sicher also bei mir auch, also wie wahrscheinlich, ich würde sagen, jede Österreicherin, jeder Österreicher hat irgendwo einen Berührungspunkt zu dem Thema, also auf die eine oder andere Weise, also gibt es da Emotionen, die erzählt werden. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, dass nicht nie, also es gibt also diesen Mythos, es wurde nicht gesprochen und es wurde aber immer gesprochen, es wurde in allen Familien immer gesprochen, die Frage ist, was gesprochen wurde. Es gibt auch den zusätzlichen Mythos, den die Margit ja auch nennt, also dass es das angeblich, also so der Stereotyp, es wurde nicht gesprochen, es wurde verdrängt, was so nicht stimmt. Es ist auch in den Täter- und Mittäterfamilien ist natürlich auch immer gesprochen worden. Also es gibt, jeder ganz sicher kann sich erinnern an irgendwelche Geschichten vom Krieg oder von nach dem Krieg. Das waren halt nicht unbedingt die Geschichten, die man hören wollte oder wo man Interesse gehabt hätte. Und sehr oft geht es da auch eben um die Opfererzählung, also wie schlecht man es nach dem Krieg hatte. Und also bis hin, je nachdem in welcher Familie man also da jetzt aufgewachsen ist, geht es also bis hin zu die Siegerjustiz, also wenn es jetzt Nazi-Familien sind, oder auf jeden Fall war man ausgebombt und unendlich arm. Das, was sich immer durchzieht, aber was definitiv für mich relativ bald einmal so, ich habe gemerkt, da ist ein Riesenloch. Und das ist einfach, also das ist überhaupt keinerlei Empathie für die Opfer. Ich bin aus der Generation, wo wir die Opfer natürlich schon gelernt haben und wo wir auch Faschismustheorien gelernt haben und so weiter. Aber das ist alles also eine völlig abstrakte Sache geblieben. Also weil man den Schmerz, den tatsächlichen Schmerz überhaupt nicht nachvollziehen kann. Weil das Und das ist dann immer, also auch wenn über die Nazis gesprochen wurde, obwohl ich mittlerweile nachweisen kann, dass so gut wie jeder meiner Vorfahren in der ersten Generation, also Großeltern- und Urgroßeltern-Generation Nazi war, waren die Nazis immer die anderen. Also das ist immer so eine Projektion. Und Österreich hat es also kollektiv geschafft, dass die Nazis überhaupt die Deutschen waren. Jetzt könnte man noch reden darüber, was haben die, also in der DDR hat man wiederum eine andere Opfererzählung, also die DDR hat also kollektiv den Widerstand beerbt und die Täter waren dann im Westdeutschland. Aber uns betrifft hier natürlich also diese Art von Opfervorstellung. Und ich bin eingeladen gewesen, wann war das? Ich glaube 2006 einmal, war ich eingeladen in einen ganz anderen Projektzusammenhang nach Leipzig. Und in Leipzig gibt es ein Mahnmal für die Synagoge dort. Das sind, ich weiß nicht, wer es kennt, das sind so 500 eiserne Stühle, die auf einem Plateau stehen, also in dem Geviert, wo früher die Synagoge war. Und da gibt es da einen Gedenkstein und da steht, an dieser Stelle stand die Synagoge der israelitischen Kultusgemeinde zu Leipzig, welche von den faschistischen Horden zerstört worden ist. Und ich fragte dann meinen Gastgeber, ja, und wo sind diese faschistischen Horden bitte hergekommen und wo sind die nachher wieder hin? Und dann hat er mich irgendwie angeschaut und dann hat er zum Lachen angefangen, weil genau so war es nicht. Also, aber das ist auch ein bisschen Teil des Narrativs, zumindest mit dem ich aufgewachsen bin. Die Nazis, das waren irgendwelche, also erstens einmal die Elitären, also Rattenfänger von Hameln, das war der Herr Goebbels und der Herr Göring und noch fünf. Und die sind gekommen und haben lauter anständige Menschen also irgendwie also da verführt und irgendwie zu ganz bösen Dingen gebracht. Und so war es genau nicht. Und das war auch für mich also so ein Motiv, also da nachzugehen. Aber bis daher ist es für mich immer noch Album und dann muss man einfach Fragen stellen und muss man recherchieren und dann geht man ins Faktische. Also dann muss man, also da hilft dann die Erzählung vom Opa oder vom Onkel oder so nimmer, weil ich jeder dieser Erzählungen misstrauen muss und dann muss ich anfangen, also irgendwie gegenzuchecken. Also erstens, was erzählen die auf der anderen Seite waren, die gelitten haben, oder was erzählen mir die Dokumente, die teilweise sogar also von den Leuten selber stammen, die ich jetzt kennengelernt habe als alte Leute. Also was hat der Großonkel geschrieben, wie er sich mit dem Lebenslauf schriftlich bewirbt, um SS-Mann zu werden? Das widerspricht sehr dem, was nach dem Krieg noch erinnert werden wollte. Aber da bin ich dann, da geht es dann ins Lexikon.
Vielleicht wollen wir dann gleich spezifisch auf dein Projekt eingehen, was bei deinem Projekt schon einmal besonders ist. Du sagst zwar, irgendwelche Geschichten gibt es in jeder Familie, in deiner ist aber trotzdem eine Unmenge von Material vorhanden und du hast sehr früh angefangen zu fragen, aber dann auch auf professionelle Art und Weise ein Interview mit den Verwandten zu führen. Wie bist du von dem Material dann zu dem spezifischen Projekt gekommen?
Also gefragt habe ich leider viel zu spät, aber es stimmt nicht, ich habe auch gefragt. Ich bin in einer extrem kinderreichen Familie, also nicht, eigentlich nicht meine Familie, sondern die Familie meines Vaters war extrem kinderreich. Also um es in Zahlen zu sagen, mein Vater hat 7 Geschwister, die jeweils wieder zwischen 3 und 6 Kinder gehabt haben. Und meine Großmutter hatte auch noch 8 Geschwister und so weiter. Also das ist eine irrsinnige, also auf Arabisch würde man sagen, eine Hamula, ein Tribe. Also so habe ich das als Kind mitgekriegt. Das waren wahnsinnig tolle Familienfeste mit unglaublich vielen Kindern. Macht Spaß. Und es waren immer 3 Generationen anwesend. Und das ist das, was ich ursprünglich mitgekriegt habe. Also, und ich war, hat mir auch ein bisschen so eine Gegenwelt gegeben gegen die Schule, weil ich bin am Land aufgewachsen, aber als Zugraster, das heißt in der Volksschule war ich irgendwie eher der Diskriminierte und ich habe aber immer so mein Hinterland gehabt, da gibt es eine Riesenfamilie mit irrsinnig vielen Cousins und Cousinen, die mich aber schon mögen und die mich nicht schlagen nach der Schule und so. Und in jedem Haushalt, also meiner Großmutter und ihrer Geschwister, hing ein Stammbaum. Eine Ahnentafel, weiß ich jetzt, ist der technisch richtige Begriff. Und ich habe da jetzt nur so einen Ausschnitt. Also das geht nach oben 3 Generationen weiter und nach unten geht es noch mindestens 4 Kinder weiter. Aber man sieht hier auf der linken Seite den Dr. Reichel und auf der rechten Seite die Cecilie Rosenau. Das sind meine Urgroßeltern, also die Großeltern meines Vaters, über die mütterliche Seite meines Vaters. Der Dr. Reichel war ein Arzt und der hat irgendwie 9 Kinder gehabt und das fällt auch einem 8- oder 9-jährigen Kind schon auf, dass die ganz seltsam fotografiert sind. Weil es ist jedes dieser Kinder, wenn man schaut, mit 3 Fotos abgebildet. Einmal von der Front, einmal vom Profil und einmal im Halbprofil. Diese sogenannte biometrische Fotografie, wie sie damals gemacht hat, macht man übrigens heute auch noch. Also jeder hat das auf seinem Reisepass eingespeichert auf dem Mikrochip. Aber wie kommt ein Vater auf die Idee, seine Kinder biometrisch zu fotografieren? Also das ist dann später, viel später war das dann der Hinweis, also wo ich dann weiter dahinter gestiegen bin. Das Einzige, was mir damals aufgefallen ist, habe ich gesagt, du Großmutti, und da die Ottilie ist meine Großmutter, und der Erwin daneben ist ihr Zwillingsbruder. Und ich habe gesagt, du, alle haben 3 Bilder und der hat nur 1. Das ist doch unfair. Und meine Großmutter hat aber relativ straightforward geantwortet und gesagt, ja, aber auf diesen beiden Bildern hat er eine SS-Uniform an und das haben wir abgenommen, weil das ist nach dem Krieg nicht mehr so gut gekommen. gut, was hat mir dieses Achtjährigen, also weder SS noch sonst was, habe ich mal so genommen, aber ich habe nicht nachgegeben, sondern gesagt, dass ich kenne die alle, außer den. Warum? Ich kenne den Onkel Herbert. Also wir haben Onkel gesagt, obwohl es unsere Großonkel waren und Tante, obwohl es die Großtante war. Das war das so ein bisschen narrativ. Aber alle anderen kenne ich, nur den kenne ich nicht. Und daraufhin hat sie gesagt, ja, das liegt daran, weil der im Krieg erschossen wurde. Minute Pause. Und dann sagt sie, und das war wahrscheinlich eh besser so. Was denkt sich ein achtjähriges Kind, wenn die Großmutter sagt, dass es besser war, dass ihr eigener Zwillingsbruder erschossen wurde, als wenn er heimgekommen wäre? Also solche Geschichten habe ich mittlerweile viele gesammelt, sind einige da drin. Ich nenne das Bildstörungen. Also wo ich dann so quasi in diesem schönen Bild der Familie, das ist so eine kurze Irritation, also wo man auch denkt. Immer natürlich jeweils meinem Alter, meinem Wissen, meinem Ding angemessen, also sind immer wieder solche Sachen aufgetaucht. Das ist auch Album. Aber das ist, ich verorte das jetzt als eigentlich den frühesten Punkt, an den ich mich erinnern kann, wo es so eine erste solche Irritation gegeben hat. Mittlerweile, also 2 Monate bevor das Buch fertig worden ist, habe ich übrigens die beiden Fotos gefunden, ich kann es euch nachher noch zeigen, also die da verschwunden sind.
Vielleicht noch kurz zum Projekt, dann wie Sie diese Familienforschung für sich gestaltet haben. Sie haben ja auf eine relativ innovative Art und Weise versucht, die nicht nur für sich herauszufinden, was ist da historisch passiert, sondern die anderen Familienmitglieder zu einer Reflexion oder zu einer Aufarbeitung einzuladen. Vielleicht können Sie das noch kurz anschneiden.
Das ist vielleicht ein bisschen zu, da fehlt noch was dazwischen.
Okay. Ja.
Weil das waren, also diese ganzen Störungen und so, das waren so diese ersten Male nachzudenken, wirklich, und das ist sehr aktuell, also der tatsächliche Anlass, mich damit wirklich mehr zu beschäftigen, da habe ich gerade im ersten Jahr Kunst studiert, auf der Angewandten, und das war schon ein bisschen später, aber jedenfalls war das in Rostock-Lichtenhagen Flüchtlingsthematik. 1992 war das, hat es diese ersten Inbrandsetzungen eines Flüchtlingsheims durch Neonazis gegeben in der ehemaligen DDR und der Applaus der gesamten Bevölkerung. Und da hat sich die jüngste Schwester meiner Großmutter, die 1925 geboren ist, hat sich bei mir telefonisch gemeldet und hat angerufen und gesagt, also die war wirklich unter Schock und die hat gemeint, sie will jetzt über diese Zeit reden. Und ich soll kommen mit einem Audiogerät und ich soll sie aufnehmen, weil sie will jetzt nicht schreiben, sondern sie will jetzt das erzählen. Und das war so ein bisschen eine Breaking the Silence-Situation von ihr. Weil sie war selber 1925 geboren, also kann man sich ausrechnen, 45 war sie 20 Jahre alt. Das heißt, sie ist durch die ganze NS-Mühle Propaganda gegangen, sie war BDM-Maid, sie war BDM-Führerin, sie war im Reichsarbeitsdienst. Ich habe von ihr das, was der... was man Lingua Tertii Imperii, die Sprache des Dritten Reichs, also vom Viktor Klemperer nennt, das habe ich von ihr gelernt, also wie dieser Sprachton klingt und so weiter. Und die ruft mich jetzt an. Ich meine, es hat dann 2 Jahre gedauert, bis wir das wirklich gemacht haben, aber wir haben 17 Stunden Erzählung aufgenommen und ich war damals also ein absolutes Greenhorn, ich habe überhaupt nicht wirklich dagegen fragen können, ich habe zu wenig gewusst, also ich war im Prinzip ihrem Narrativ vollkommen ausgeliefert. Und sie hat mir 17 Stunden ihre Version der Familiengeschichte geliefert. Mittlerweile bin ich froh, weil ich habe 17 Stunden ungebrochenes Narrativ meiner Großtante. Und dann habe ich weitergemacht und meine Großmutter interviewt und dann andere Großtante, dann wiederum sie 10 Jahre später. Und dann habe ich sie noch einmal ein paar Jahre später, 6 Monate bevor sie gestorben ist, wieder interviewt. Also das ist zum Beispiel schon, da haben sie schon so... Methodikenfragen anfangen, weil ich festgestellt habe, dass die nach 10 Jahren eine andere Geschichte erzählt hat. Also auch Erinnerung verändert sich. Und das war dann so der Beginn, wo das, also, aber es war alles nicht systematisch, also ich habe das immer so neben meinem normalen Geschäft gemacht, sozusagen, wobei ich vom Thema her immer betroffen war. Also ich habe immer mit Zeitzeugen gearbeitet, also es war vor allem, also mein erster Film war 99 auf der Diagonale, hieß Kommen Sie Rudin, die Geschichten eines Tänzers aus Wien. Das war ein jüdischer Tänzer, 1905 geboren, den ich im Zivildienst kennengelernt habe. Also ich habe da eine sehr starke Affinität auch, also quasi zur Opferseite gehabt immer. Aber dass ich dieses Thema nicht loslasse, war das eine, aber dass ich es angreife, war das andere, ich wollte es nicht angreifen. Also es war immer irgendwie, aber es war so immer im Weg. und zu einem Projekt geworden ist es 2010. Bin ich irgendwann einmal gesessen und gesagt, ich muss irgendwas damit machen, ein Dokumentarfilm wird es nicht, weil das Material zu viel ist und weil das viel zu kompliziert ist und da gibt es x Lebensläufe und Geschichten. Und dann habe ich die Idee gehabt, eigentlich bin ich ja nicht allein mit dem Ganzen, sondern da gibt es 350 Verwandte von mir, die das gleiche Problem haben eigentlich, ob sie es wissen oder nicht und ob sie wollen oder nicht, aber sie sind Erben dieses Heinrich Reichels und seiner beiden Brüder. Und dann habe ich was ganz Böses gemacht, ich habe eine Webseite programmiert, die funktioniert wie Facebook. Und also mit man kann zugelassen werden über Passwort und Username. Und ich habe gesagt, zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat der damalige Arzt Dr. Heinrich Reichel, Eugeniker, damaliger Sprachgebrauch, Rassenhygieniker, sein persönliches Vererbungsexperiment gestartet. Schließlich hat er 9 Kinder, 36 Enkelkinder und über 80 Urenkel. Sind wir das Ergebnis eines genetischen Experiments? Wenn dem so ist, oder wenn wir das vermuten, dann sollten wir schleunigst im Sinne auch des wissenschaftlichen Erbes von unserem Urgroßvater Dr. Reichel uns zusammensetzen und einmal das evaluieren und schauen, was ist da rausgekommen. Ich habe dann schon dazu geschrieben, ich weiß sehr wohl, dass ich da jetzt irgendwie ins Wespennest stehe und dass das jetzt eine ziemlich harte Auseinandersetzung wird, weil wie wir alle wissen, waren zumindest die Kinder von Herrn Reichel und seiner Frau alle miteinander radikal engagiert im Nationalsozialismus. Und ich habe gesagt, ich lasse diese Webseite für 2 Jahre geschlossen, also nur Verwandte, Nachfahren, also von Herrn Reichel, dürfen da rein und wir sammeln aber da Geschichten, wir sammeln Fotos, wir sammeln 8mm Filme, wir sammeln Texte, wir sammeln Briefverkehr und so weiter. Und ich meine, worauf ich sehr stolz bin, ist, dass mittlerweile von diesen 350, und da muss man dazu sagen, sind die Babys auch mitgerechnet und die Steinalten, sind 90 User registriert in diesem Weblog. Also das war der Beginn.
Anschluss daran, also eben du hast den Beginn jetzt skizziert und wie deine persönliche Involviertheit oder wie sich das ereignet hat. Vielleicht, du hast jetzt auch schon ein spezifisches Beispiel gegeben mit diesem Webblog. Vielleicht kannst du allgemein auch im Rahmen des Buches noch einmal so die Dimension dieses Projekts so ausmalen. Also es gibt einen Webblog, es gibt das Buch. Vielleicht, wie ist das konstituiert? Also, genau.
Ja, also das, wenn ich Projekt sage, dann geht bei mir, von meinem Projektverständnis ist Projekt immer das Themenkomplex. Das sagt nichts über das Medium aus. Also ich bin jetzt zum ersten Mal, bin ich Autor, ich habe das sehr nett gefunden, dass jetzt Autor angesprochen wäre. Ich bin eigentlich bildender Künstler, ich bin Dokumentarfilmer und ich suche mir halt immer das Instrumentarium aus, also über die Dinge zu sprechen. Also im letzten Mai war ich unter demselben Titel bei den Minoriten in Graz auf 500 Quadratmeter eine Ausstellung. Wo ich das Ganze versucht habe, also in Ausstellungsform zu fassen. Aber jetzt die erste Phase war mal einfach diese wahnsinnige Materialsammlung. Also ich habe 30 Stunden Audio und Video von der Tätergeneration, ganz wichtig nur von den Frauen. Obwohl Männer noch am Leben waren, haben mich die Frauen an die Männer nicht rangelassen. Das ist zum Beispiel so etwas, was ich festgestellt habe. Also ich habe einmal meinen Großvater also so weit gehabt, dass er mit mir über die Kriegszeit reden hätte wollen. Und dann ist genau dieselbe Großtante, die zuerst so auf offen Outing unterwegs war, ist einer geschossen und die hat verhindert, dass der mit mir spricht. Also ich habe dann das Gefühl gehabt, sie hat Angst, dass der könnte das Narrativ, das sie in mir quasi bilden will, also durch seine Erzählungen zerstören. Aber das sind so Detailbeobachtungen. Wichtig ist, also es hat mehrere Ebenen, es hat immer die Ebene gehabt, also mit vielen, vielen Leuten Videogespräche zu machen. Das wächst auch die ganze Zeit. Also mittlerweile bin ich bei der Enkelgeneration, wobei ich nicht der Enkel bin, sondern mein Vater ist der Enkel vom Herrn Eugeniker. Und da versuche ich jetzt diese 50 Betroffenen der Reihe nach durch zu interviewen, auf was sie als Kinder erlebt haben. Also nicht wie sie mir erzählen, was ihnen ihre Eltern erzählt haben, das ist nämlich auch was so im Sinne von narrative Weitergabe, es wird eigentlich immer reproduziert, was man selber gehört hat, und es wird weniger drauf geschaut, also was habe ich eigentlich selber erlebt. Also ich kann, meine Erlebnisse fangen an in den 70er Jahren. Und alles andere ist Second Memory. das wurde mir erzählt. Und das interessiert mich einfach generell, also diese Ebenen. Und dann war einfach irgendwann einmal ganz schnell der Punkt da, wo ich gemerkt habe, also da reicht meine Disziplin als Künstler, irgendwas abzubilden, darzustellen, nicht aus, sondern brauche ich dann andere Disziplinen. Ich brauche die Soziologie, also ich bin da eindeutig, ich brauche auf jeden Fall die Psychologie. Also ich meine, es gibt viele Dinge, über die ich hier sicher nicht reden kann, die oder werde, die einfach in dem Zusammenhang, also was da aus Leuten rausgebrochen ist, also wenn man da so, gibt so etwas gewaltsam in diese Familien-Tabus reinfährt, also da gehen Schleusen auf. Also das will ich alles, also von Gewalt bis Kindesmissbrauch und so weiter, da gibt es ganz, ganz wilde Geschichten, die nicht unbedingt alle ideologisch, also jetzt mit den Nazis zu tun haben, aber ich meine, da schaut man mal in den Abgrund. Also Psychologie und vor allem Zeithistorik. Eben ins Archiv gehen. Schauen, kann die Geschichte so gewesen sein, wie sie mir immer aufgetischt wurde. Also was sagen die Akten, die Nazis über sich selber gemacht haben? Also ich habe allein aus dem Bundesarchiv in Berlin habe ich über 600 Dokumente ausgegraben über 5 Protagonisten aus meiner Familie. Der eine war bei der SS, der andere war bei der SA, der dritte war nur bei der NSDAP, nur und so weiter. Und überall Dossiers und Geschichten, also wo auch die Kinder dieser Leute und so weiter alle nur Bauklötze gestanden haben, wir haben keine Ahnung gehabt.
Vielleicht war es eh interessant, auf diese zentrale Person irgendwie in ihrer Familie, diesen Heinrich Reichel und seine Position als Eugeniker damals noch weiter einzugehen, weil er zum Beispiel schon sehr früh in einem Text von 1925 dazu aufruft, Ahnenforschung zu betreiben, um eben die Erbeigenschaften der Familiengene oder so zu erkennen und damit einhergehend dieses Konzept der Aussortierung oder so zu unterstützen. Und vielleicht können Sie kurz auf die Thematik der Eugenik und den Heinrich Reichel eingehen.
Ja, also beim S-Fassen, also selbst dann eben mit der Webseite habe ich es eigentlich dann schon damals mehr als Intuition erwischt mit dem Vererbungsexperiment vom Urgroßvater. Ich habe nämlich damals eigentlich einen Scheißdreck gewusst, muss ich sagen, aus heutiger Sicht. Aber ich habe dann angefangen, also dem nachzugehen. Und der Heinrich Reichel war Professor in Graz, gilt als der wichtigste Vertreter der Eugenik. Ich gebe nochmal kurz wieder, was Eugenik ist. Also die Idee von Eugenik ist also eigentlich eine logische Konsequenz. Also erstens einmal ganz wichtig, Eugenik ist keine Nazi-Erfindung, Eugenik ist keine deutsche Erfindung. Eugenik kommt aus dem angloamerikanischen Raum, ist circa zur selben Zeit auf verschiedenen Orten entstanden. Die Idee ist relativ schnell zu skizzieren. Also mit Charles Darwin und Gregor Mendel spätestens war klar, die Menschen sind nicht irgendwelche abstrakt von der Tierwelt existierenden Geschöpfe Gottes, sondern sind eigentlich sozusagen nichts anderes als die höchst entwickelten Tiere. Wenn wir wissen, dass wir Tiere sind, dann könnten wir doch vielleicht so ähnlich, wie wir es mit unseren Haustieren tun, uns selber optimieren, so wie man Kühe dazu bringen kann, über 3 Generationen, dass sie 10 Liter Milch geben statt 5 Liter Milch. Und das ist die schlichte Idee hinter der Eugenik. Also wir stellen fest, die Menschen sind nicht vollkommen, wir sind die Mediziner, wir haben also sozusagen jetzt aber nicht das Individuum als Körper zu sehen, sondern im Kollektiv als Körper, und das müssen wir optimieren. Das heißt, wir müssen irgendwie, und das ist eine Sache, die hochaktuell ist, weil bis heute haben wir die ganze Geschichte mit negativem Erbgut und Pränataldiagnostik, Sterbehilfe und so weiter. Also Eugenik ist nicht vom Tisch, außer der Begriff. Man sagt, na, dann sagen wir halt jetzt anders dazu, jetzt nennen wir es halt moderne Humangenetik. Aber in Wirklichkeit, also die ganzen Probleme, die das also aufgebracht hat, und da sind wir auch bei dieser Geschichte also mit Leipzig, die Horde Faschisten, die ganze Sache geht weit, weit ins 19. Jahrhundert zurück. Da in dem Fall sagen wir, also bei der Rolle der Wissenschaft in Bezug auf den Nationalsozialismus, oder man könnte jetzt auch sagen, der Kultur, des Nationalismus und so weiter. Aber jetzt sind die deutschen Eugeniker, also das war der Blötz, hat als erstes den Begriff Rassehygiene rausgebracht. Aber es ist auch im angloamerikanischen Raum, also es ist irrsinnig schnell mal dann plötzlich also der Begriff also vom Genetic Stream. Also die Eugeniker sind davon ausgegangen, es geht nicht um dich und mich. Also wir alle sind nur eigentlich die Weitertransporteure also des großen genetischen Stroms. Und das Ganze ist zu verstehen als historisch von der Urzeit bis in die Zukunft ist das ein Organismus. Und das ist zur selben Zeit entstanden, komisch wie der Nationalismus, und ist dann auch so interpretiert worden. Also das war dann auch sehr wohl, also der Rassebegriff war sehr schnell ein anthropologischer Rassebegriff. Unser Volkskörper, der Volkskörper der anderen. Also jetzt gehen wir, da bin ich ja bei der Ethnologie. Jetzt fahren wir mal nach Afrika und schauen uns den afrikanischen Volkskörper an, oder wir schauen uns den asiatischen Volkskörper an. Also Rassismus ist da quasi schon mit dem Schiff, also schon in dem Moment, wo ich die Idee so formuliere. Und umgekehrt kann man sagen, okay, was hat mein Urgroßvater getan? Er war eigentlich ein begabter Mittelschüler aus Wales in Oberösterreich, geht nach Wien. Ich bin überzeugt, er war nicht in der Lage, an das intellektuelle Wien eines Schnitzlers und eines Malers und so weiter anzuknüpfen. Aber er war sehr fleißig und hat immerhin zum Universitätsassistenzprofessor in Wien geschafft und später dann zum Professor in Graz. Und was widmet er sich? Also neben der Hygiene widmet er sich dem absolut topaktuellsten Wissenschaftsthema seiner Zeit, nämlich der Genetik. Das ist bis heute das topaktuelle Thema. Und der hat dann in seinen Vorträgen eben angefangen, okay, wir müssen rausfinden über unsere körperlichen Eigenschaften. Aber Menschen sind halt auch geistige Eigenschaften, das heißt, es ist nicht so einfach mit Blümchen und mit Tieren, dass man die einfach nur abbildet und beschreibt, sondern wir müssen Ahnenforschung machen, also wir müssen im Prinzip, heute würde man sagen, Data Mining machen. Wir müssen so viele Daten rausfinden über unsere Vorfahren, wie wir können. Und das ist der Grund, warum ich diese Ausnahmesituation habe, dass ich so wahnsinnig viel historisches Material habe, dass bereits mein Urgroßvater um 1900 angefangen hat, alles, was er nur irgendwie kriegen konnte von seinen Vorfahren, und dann rede ich jetzt von 8 Generationen von mir zurück, zu dokumentieren. Das ist Kisten mit Zeug. Diese Kisten habe ich 2 Monate, bevor ich das Buch fertiggestellt habe, gefunden. Davor habe ich geglaubt, ich habe schon viel. Und dann bin ich plötzlich draufgekommen, was ich alles noch nicht habe. Und die Idee war, also wir müssen über die vielen, vielen Vorfahren, also viele Daten sammeln, dann können wir über unsere eigenen Eigenschaften rausfinden. Dann schreibt er aber in einem Text 1925, der angesprochen worden ist, schreibt er, aber viel besser als, das wird Jahrhunderte dauern, bis wir da auf ein vernünftiges Ergebnis kommen, rein wissenschaftlich, viel schneller geht's, wenn wir möglichst viele Kinder zeugen. Und das war auch eine Ideologie, also der Eugeniker, also dass die falschen Leute Kinder kriegen, nämlich die Ungebildeten, die Armen, und eigentlich müssen wir, die Eliten, die Akademiker mehr Kinder kriegen. Er war Mitbegründer des Reichsbunds der Kinderreichen. Da gibt es auch eine Broschüre von 1917 als Ergebnis einer Konferenz von der Waffenbrüderlichen Vereinigung in Berlin über unseren Nachwuchs und so weiter, und von dort kommt es her. Und das ist Familienforschung, ist momentan feiert auch wieder fröhliche Wurstung. Also all diese Dinge sind nicht unschuldig und sind nicht von ungefähr so populär, also in, ich sage jetzt, deutschsprachigen Landen. Das ist aber alles eine Geschichte. Und jetzt sagt er, viele Kinder machen, und er geht mit Beispiel voran. Er selber hat 9 Kinder, im Gegensatz zu seinen Brüdern, die haben 2 und 4. Also man, die verhalten sich ja sofort fortpflanzungstechnisch relativ average, durchschnittlich.
Ja, vielleicht kann man noch das kurz ansprechen, dass es eine lustige Dynamik dann ergibt, dass du als Urgroßenkel quasi selbst Ahnungsforschung betreibst. Das ist natürlich mit grundsätzlich anderer Motivation als damals Heinrich Reichel, aber trotzdem gibt es da eine gewisse Parallele. Wie empfinden Sie das? Empfindest du das? Spannungsfeld?
Ja, das ist genau das Groteske daran. Also ich sage immer, ich spiele mit meinem Urgroßvater, spiele ich ideologisch Schach. Und die muss da vielleicht ein bisschen weiter. Ich hüpfe jetzt über ein paar Bilder drüber, weil ich habe das also nicht in einer Chronologie geplant. Aber das passt gut. Das war in Graz. Und zwar sind das Fruchtfliegen aus der Genforschung 1937, wo, direkt aus dem Institut, wo mein Urgroßvater auch tätig war. Und das sind seine Enkelkinder und Kinder. Die habe ich also so übereinander montiert dort. Das heißt, ich versuche das immer zu dekonstruieren, aber natürlich tue ich in diesem Spiel mit ihm, zwingt er mir seine Regeln auf. Weil wenn ich das erforschen will, wenn ich es verstehen will, dann muss ich es einmal lesen. Wenn ich es einmal lesen und verstehen will, dann muss ich mich auf die Logik einlassen. Das heißt, im Prinzip also spielen wir ein ungleiches Spiel, weil er im Prinzip diese Regeln vorgibt. Und das ist für mich ein bisschen also ein Sinnbild überhaupt gesellschaftlich, wenn wir mit Ideologie umgehen in Österreich, wie viele Dinge eigentlich determiniert sind, ob wir es wissen oder nicht. Also die Unwissenheit schützt uns nicht. Wir können vielleicht naiver unsere volkstümliche Tracht tragen oder weniger naiv, aber es hilft nichts, wo sie herkommt. Und wir können auch eben, und all diese Dinge also so zu dekonstruieren, also das ist so ein bisschen mein Ziel, aber auf der anderen Seite ist es natürlich unmöglich, weil das ist irgendwie der Wilhelm Flusser schreibt der Boden und dann so Füßen. Also ich würde mir ja selber quasi den Teppich wegziehen, auf dem ich stehe. Und das Problem ist, je weiter ich in das Ganze vordringe, und das ist ein bisschen auch die Message, die ich in dem Buch machen möchte, desto schwieriger wird es überhaupt, also den Dingen zu trauen, wie wir sie als unsere Identität vorfinden.
Ihr hört von unten im Gespräch mit Ausschnitten eines Vortrags von Friedemann Derschmidt zu seinem Buch über NS-Aufarbeitung.
Wir würden trotzdem gerne nochmal auf was zurückkommen, was Sie teilweise schon angesprochen haben, nämlich
immer wieder
besser. Ich kann es nicht ablehnen, die auch darin drehen, die du ausstrahlst. Du nimmst ja die verschiedenen Rollen ein in dem Projekt. Du bist Künstler auf einer starken Linie, definierst du dich selbst so, du bist aber natürlich auch Forscher und bedienst die klassischen Forschungsmethoden, wie man eher Material sieht. Aber der Forschungsgegenstand wiederum ist dann auch irgendwie die eigene Familie. Da ist wieder eine ganz starke Verstrickung da. Also einerseits ist es ja förderlich vielleicht, diese emotionale Bindung, Familienmitglieder irgendwie herauslocken zu können, was vielleicht ohne die Verstrickung nicht so leicht möglich wäre, aber es ist natürlich auch eine ziemliche Belastung oder eine potenzielle Belastung. Und insofern habe ich das so verstanden, dass du da einen spezifischen Ansatz gewählt hast, nämlich dieses Arts-Based Research, also diese kunstorientierte Forschung, die dir, so wie ich das wahrnehme, ob ich sie einen größeren Spielraum verschaffen will, dass du eben auch für diese Emotionalität, die darin verstrickt ist, Platz hast, die vielleicht in der grundlegenden klassischen Forschung so nicht da ist. Und während das sehr spannend klingt, gibt es natürlich auch, selbst in Ihrem Buch, in deinem Buch, Zwischenrufe, die das in Frage stellen, wie kann diese persönliche Selbstaufklärung überhaupt funktionieren und wie mittels Kunst? Und daher hätte ich gerne vielleicht, dass du ein bisschen darauf eingehen kannst, wo kommt die Kunst zu tragen bei dir im Projekt und wieso die Kunst?
Na, das ist eh schon formuliert. Also ich habe ja mehrere verschiedene Rollen da drin. Ich bin einmal eben der Künstler. Also in erster Linie bin ich einmal das Kind aus dieser Familie. Als solches bin ich natürlich auch verletzlich in Bezug auf, natürlich will man nicht gemocht werden, und es gibt Leute, von denen man sogar sehr dringend gemocht werden will. Ich bin auf der anderen Seite der Künstler, und ich meine, Kunst ist aber schon definiert, also ein sehr subjektiver Zugang, ein emotionaler Zugang. Also das ist, also den künstlerischen Leuten ist eigentlich genau das abverlangt, was von wissenschaftlichen Menschen verlangt wird, dass sie das also möglichst also darstellen. Also da quasi die Idee der Leute, also der Objektivierung, also in der Forschung, in der Kunst geht es genau um die Subjektivierung, also da geht es genau darum, also meine Geschichte zu erzählen oder sie so zu erzählen. Und das Spannende also an diesem, also weil es jetzt zweimal gefallen ist, Art-Based Research ist also eine ganz neue Methode, wird vom Wissenschaftsfonds der Republik auch unterstützt. Also das ist auch entstanden im Rahmen eines Art-Based Research Projekts, Aber da geht es eigentlich genau um eine Zusammenschau dieser drei Ebenen. Also ich bin als Person dazwischen, aber dieser subjektive Zugang, und ich meine, auf der einen Seite geht es um Geschichten erzählen oder Geschichten zuhören. Da haben wir auch noch eine dritte Ebene des Vermitteln drin. Und was ich natürlich immer gern tue, weil ich mich da drin total verletzlich fühle, also im Thema, ich habe mir einmal, und das war auch also die Basis für diesen affenartigen Research, dass ich mir einmal ordentlich verbarrikadiert habe hinter vielen Fakten und Geschichten. Ja, da verstecke ich mich auch teilweise. Und zwar aber wegen der Übermacht der Erzählungen und der Narrative, also jetzt nicht nur meiner familiären, sondern auch die Übermacht, wenn man will, also Margit Reiter haben wir zuerst angesprochen, also auch der österreichischen Identitätserzählung, also wo ich einfach sage, das will ich so nicht haben, also ich spüre ein Unbehagen, aber um gegen das irgendwie arbeiten zu können oder was zu verändern, muss ich mich auch munitionieren, also mit Fakten. Aber die Fakten allein reichen nicht, weil das gibt es eh. Wir haben ja tausende Bücher von wahnsinnig gescheiten Philosophen, Historikern und so weiter. Da gibt es dann für mich nur einen anderen, also das ist jetzt auch wieder nicht der künstlerische, sondern vielleicht sogar nur agitatorischer im Moment, wo ich mir denke, das kommt nicht auf die Straße. Mit meinen Verwandten, die mich teilweise so wahnsinnig geärgert haben, teilweise genervt haben, manche reden bis heute nicht mit mir, also das klingt jetzt alles so leid, wo überhaupt nicht lustig. Und ich war zeitweise sehr allein, also selbst die Leute, die auf meiner Seite waren, haben mich gehabt, die kann mich auf die nicht verlassen, weil sie gar nicht die Zeit hatten, diese vielen schönen Bücher zu lesen, die ich gelesen habe, und weil sie gar nicht die Möglichkeit hatten, also von dem Level aus, ich habe mit denen eigentlich auch die ganze Zeit also irgendwie die Diskussion gehabt, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, da ist jetzt jemand, der mit mir gemeinsam da jetzt ins Feld zieht, um da zu tun. Und da ging es halt darum, wie kann ich das jetzt so transportieren, dass das also auf die Straße kommt. Ich habe also teilweise mit Onkels von mir oder so über den Täterbegriff reden müssen, aber die sind von einem Täterbegriff der 50er Jahre ausgegangen, weil seitdem ist nichts mehr passiert in ihrem Verständnis. Also dass man heutzutage einen ganz anderen Täterbegriff hat, also nicht so wie der Parlamentsabgeordnete Graf, wenn man mir nicht nachweist, dass er eigenhändig 3 Würden erwürgt hat, dann ist er für mich irgendwie unschuldig. Da sind wir mittlerweile ein bisschen weg, Gott sei Dank, also von dieser Idee von Tätern und von Mitläufern. Also wie viel Anteil hat der ÖBB-Schaffner, der die Züge für die Deportation klar macht? Wie viel Anteil hat der Schreibtischtäter? Wie viel Anteil hat mein Großvater, der immer auf der schönen Seite, also auf der faszinierenden, Faschismus kommt von Faszis, also von Binden, Seite war, der war Propagandatyp. Also mein Großvater war der Fäsche, der war fesch raus. Sein Schwager war das, der hat quasi die Drecksarbeit gemacht, also SS-Verbrecher. Mein Großvater nach dem Krieg war, der hat ja immer nur Volksgetanzt und hat immer nur Jugendgruppen geleitet und campieren sonst gewesen. Wandervogel hoch 10. Also da gibt es nicht viele Probleme, die sich für mich auftun, die sich aber dann auch in den nächsten Generationen auch so weiterspielen. Man kann genauso nicht fragen, warum bin ich das innerhalb von diesem Sozialkonstrukt, dieser Familie, müsste man sich die ganze soziologische Aufstellung machen, wer spricht in welcher Rolle, das kennt jeder, also ist die ältere Schwester, die was sagt, oder ist es die Jüngste, oder ist die Oma, die spricht, also es macht jedes Mal einen Unterschied, also wer spricht mit wem.
Ich hätte vor allem noch einen Nachsatz zu, was du eben, bevor du jetzt wieder in diese Kommunikationsstruktur innerhalb der Familie gekommen bist, wie du eben erwähnt hast, diesen agitatorischen Moment oder diese agitatorisches Potenzial deines Buches, dass du die Thematik wieder auf die Straße bringen willst, würdest du eben sagen, dass genau da an diesem Ort die Kunst ins Spiel kommt, die Sachen neu aufbereitet, neu zugänglich macht, die sich in gewisser Weise schon festgefahren haben in der Aufarbeitung aus dem wissenschaftlichen Bereich, oder also kannst du da vielleicht noch einmal einhacken an dieses Potenzial der Kunst in Kombination mit, du willst das Thema wieder oder auf die Straße bringen oder unter Menschen?
Nein, Kunst beschäftigt sich einfach auch immer mit dem Uneindeutigen. Ja, das ist der Trick von Poesie ist, dass ich irgendwie genau zwischen den Zeilen also eine zusätzliche Message habe. Und ich erlebe das ganze Themenfeld als zueinander nicht abgrenzbar. Das gilt übrigens für den ganzen Post-Holocaust-Diskurs. Ich kann den Holocaust nicht einmal soziologisch fassen und ein anderes Mal historisch. Das geht nicht. Das geht eines ins andere über. Und Kunst ist also ein sehr, sehr gutes Werkzeug, wo ich sage, also, so wie halt durch collageartig verschiedene Aspekte zueinander in Berührung bringen. Und das war für mich auch die erste Strategie, und das ist eine künstlerische Strategie, zu sagen, ich habe da ein kleines Geschichtel von der Oma und ich habe da, also die andere Tante rennt immer im Dirndl um und dann habe ich da. Und jedes einzelne dieser Mosaiksteinchen, denkst du, mein Gott, ist doch wurscht, lass sie doch, oder ist doch egal. Und so funktioniert, glaube ich, aber die ganze Zersplitterung also unseres Nachkriegsgedächtnisses, dass das in so kleine Teile also zermörsert wurde und wir immer nur so diese kleinen Steinchen, die alle miteinander, aber weh, du legst das Mosaik einmal auf, du beginnst das Bild zu rekonstruieren. Also ich komme aus dem Dokumentarfilm, also ich meine, mir geht es dann schon immer um so einen Bezug, also könnte man jetzt schreiben, also wie weit ist, also wie weit ist die Wirklichkeit, Wirklichkeit und so weiter. Also ich schaffe auch eine Wirklichkeit damit, indem ich das in einem anderen Kontext wieder zusammenordne.
Die Frage ist, du hast schon darauf hingewiesen, halt irgendwie, wie du dieses Bild gezeichnet hast bei dem Vortrag in Wien, wo deine Verwandten gekommen sind und dann so prinzipiell diese Frage aufkommt, okay, was tust du da eigentlich, um was geht es da eigentlich? Was ist das Potenzial von Aufarbeitung in der Familie? Geht es dabei um dieses Whitewashing? Geht es dabei um Rehabilitation, schätze mal nicht. Geht es dabei um Schuld? Ist Schuld der konkrete Gegenspieler davon? Wie würdest du so prinzipiell fassen, also wie würdest du es skizzieren? Warum ist ein, also was ist der gesamtgesellschaftliche, das Wichtige daran, das weiter zu betreiben? Was ist das Potenzial davon?
Ich habe irgendwie geschrieben im Weblog, es geht nicht um Schuld, es geht um Scham. Habe damals noch gemeint, es geht vielleicht um die Scham, die ein Kind, also dafür war das also die Elterngeneration, ich bin ja dritte Generation, darüber empfindet, was ihre Eltern gemacht haben. Mittlerweile bin ich sogar einen Schritt weiter, es geht bei vielen Leuten, also der Generation der Kinder, der Nazis, darum hast du es ja gesagt, du bist deinem Kind, geht es gar nicht einmal um die Scham in Bezug auf was die eigenen Eltern gemacht haben, sondern in der Zwischenzeit genieren sich viele dafür, dass sie eigentlich nicht gefragt haben und dass sie eben da sich auch ein bisschen in Geiselhaft nehmen haben lassen von diesem österreichischen Narrativ. Das ist ja angesprochen worden. Also es gibt übrigens auch für Deutschland meines Erachtens viel zu wenig. Also das mit 68, das ist auch ein Mythos. Also ich war mit Shimon Lev, das ist also mein israelischer Freund, war mal in Berlin, weil seine Familie war dort also in der Tomasi-Straße lebend und seine Tante und seine Großeltern sind also von dort nach Auschwitz deportiert worden. Sind eingeladen worden, Stolpersteine, Aktion und so weiter. Und der Schimmel hat ein Dokumentarprojekt gemacht, wo wir die Briefe von seinen Verwandten an den Vater, der Vater ist der einzige Überlebende, von den jetzt in diesem Haus Lebenden lesen haben lassen. Und am Abend war großes Gulasch kochen und es sind alle irrsinnig euphorisch gewesen und alle haben sich so gefreut, dass der Shimon Lev da ist, als einer der Überlebenden, die in diesem Haus und so weiter. Und irgendwann einmal ist mir so ein bisschen das Gimpfte aufgestiegen und dann war ich wieder der Spielverderber und habe gesagt, ich finde das jetzt irrsinnig super, dass jeder von euch hier, also lauter Bundesdeutsche, 5 Generationen in Familie Lev runterbeten kann, aber ich weiß bis heute nicht, was hat dein Vater gemacht, was hat deine Oma gemacht und so weiter. Und dann war ich sehr erstaunt, also dass diese ach so sich der Nazi-Schuld bewussten Deutschen plötzlich in dem Moment, wo es wirklich um das ganz Private gegangen ist, mit gleichem Och und Ach und da weiß man nichts mehr, die Oma ist gestorben, die kann man nicht mehr fragen, reagiert haben. Und was mich halt schwer schockiert sind, dann, wenn ich überall also diese ganzen Zeichen und Dinge wiederfinde, also der Herr Gudenus hat sich mit all seinen Getreuen in Wien angeloben lassen mit der blauen Blume, mit der blauen Kornblume. Der Schmäh ist immer, ja, das ist das Zeichen der deutschen Romantik. Die blaue Kornblume war in der Monarchie verboten, es war nämlich auch das politische Zeichen der schönerer Bewegung, antisemitisch, war von der Monarchie verboten. Und die blaue Kornblume war vor allem das illegale Parteiabzeichen der NSDAP von 33 bis 38 in Österreich. Jetzt kann man sich überlegen, auf was sich der Gudenus wirklich bezieht, auf die deutsche Romantik. Aber ich habe dann Diskussionen also mit einem 19-jährigen Sohn meiner Lebensgefährtin, der mir sagt, ich bin vollkommen besessen, ich bin fanatisch, weil ich ihm gesagt habe, also es könnte doch ein Bezug da sein, wenn sich eine Partei soziale Heimatpartei nennt, zum Begriff nationaler Sozialismus. Und ich habe das Gefühl, es kommt mittlerweile, also vor lauter Wegschauen ist eine derartige Bewusstlosigkeit eingetreten. Und die, die das aktiv betreiben politisch, die wissen nämlich schon, wie sie mit ihren Zeichen gegenseitig signalisieren. Und zwar nicht nur in Österreich, sondern europaweit und darüber hinaus. Und das Projekt treibt mich ja immer weiter. Also ich meine, ich habe jetzt also vorgestern mit 4 Syrern gesessen. Also ich weiß nicht, wie viele Leute wissen, dass die Baath-Partei, also die Partei vom Assad und vom Saddam Hussein, ebenso wie die libanesische Falange auf dem Muster der Hitlerjugend aufgebaut war. Lang bevor es eine linke Partei war. Also ich bin immer mehr erschüttert, dass diese Zusammenhänge, und ich meine, ich wundere mich immer, dass ich mich nicht wundere, dass die Dinge alle so zusammenstimmen. Und das ist, je mehr ich in diesen Mosaik einbaue, desto schlüssiger funktionieren diese Dinge. Und ich finde, man muss die möglichst ausgraben, erzählen.
Also es geht nach wie vor deiner Meinung nach um die Feststellung einer Kontinuität, ja, dieses NS, dieser Ideologie und daraus vielleicht dann um einiges radikaleren Bruch damit vorzunehmen, als es im Moment der Fall ist.
Ja, habe ich noch einen dazu. Cousin von mir ruft mich an vor 2 Jahren im Westdeutschen Rundfunk, Bericht über die Akademikerwahl in Wien. Ich habe gesagt, schau dir den Bericht an. Marschiert dort eine meiner Cousinen, also auch eine Heinrich-Reichel-Urenkelin, mit ihrem Freund in Burschenschafter-Uniform beim Akademikerball ein. Jetzt habe ich dieses Video genommen, habe einen Screenshot gemacht, habe das auf den Blog gestellt und dann habe ich sogar von Leuten, die für das Projekt waren, irrsinnige Watschen gekriegt, so nach dem Motto, ja, über die historische Situation reden ist wunderbar, wir müssen das alles aufarbeiten, aber jetzt fangst du an, auf lebende Leute zu zeigen. Dann habe ich gesagt, what is it about? Also wir fragen uns die ganze Zeit, warum hat Lärmt damals was gesagt, aber wie du sagst, heute was.
Danke.
Das war Friedemann Derschmidt zum Thema Nationalsozialismus und Aufarbeitung in der eigenen Familie. Weitere Infos zu seiner Arbeit findet ihr auf www.twofamilyarchives.com. Für weitere Veranstaltungen im Container 25 oder der Anteaters Against Everything schaut auf die Website container25.at oder die Facebook-Seite der Anteaters Against Everything. Und damit sind wir am Ende. Von unten könnt ihr diese Woche wieder am Mittwoch hören. Pünktlich um 17 Uhr, wie gewohnt, mit dem Nachrichtenmagazin. Diesmal beschäftigen wir uns wieder mit der Situation Geflüchteter in Europa, mit Beiträgen zum Flüchtlingencafé und einem Bericht aus Lesbos.
Das war Von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.